Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
Die Diversität, das war überhaupt nicht mein Thema, ganz im Gegenteil. Ich habe immer einfach gemacht und habe versucht zu überzeugen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportgebabbel. Ich bin Caroline Strobin, Referentin in der Kommunikation des Landessportbunds Hessen und wir sprechen heute mit Sportjournalistin Sonja Pahl. Hallo Sonja, schön, dass das geklappt hat und möchtest du dich vielleicht einmal selbst vorstellen?
Ich heiße Sonja Pahl, bin die Sportchefin von Hitradio FFH, das tatsächlich schon seit fast 15 Jahren. Bin aber auch schon noch länger bei FFH, habe dort 1994 als Praktikantin angefangen, habe parallel mein Studium als Diplom-Anglistin mit Wirtschaftswissenschaften und Spanisch absolviert und auch fertig gemacht. Also bin studiert eigentlich ganz was anderes und habe dann im Nachgang meines Studiums, habe ich erst eine Zeit lang als Auslandskorrespondentin für die DPA, RUFA, das ist der Audiodienst der DPA, gearbeitet in London. Und bin dann, als ich quasi wieder zurück war und mit dem Studium fertig war, habe ich dann ein Volontariat gemacht bei FFH. Ja, und war dann viele Jahre Sportreporterin. So war tatsächlich auch die erste Frau, die 2006 ein WM-Finale live im Stadion kommentiert hat, damals bei der WM 2006. Das war Frankreich gegen Italien. Ja, und irgendwann, wie gesagt, bin ich dann Sportchefin geworden und habe hier für den Landessportbund bin ich Mentorin für das Programm, Mentoring-Programm für Frauen, was mir auch immer sehr, sehr viel Spaß macht.
Du beobachtest den Sport ja schon lange aus journalistischer Sicht und bekommst viele Entwicklungen hautnah mit. Wie waren denn deine Anfänge? Wurden dir viele Steine in den Weg gelegt?
Ich sage immer so, man wollte mich im Fußball eigentlich nicht haben, ich habe es aber trotzdem gemacht. Das ist eigentlich genau das, der Leitspruch, an den ich mich gehalten habe im Sport. Ich war immer von Anfang an fasziniert vom Sport. Mein Vater war Vorstand von einem Sportverein. Ich habe selber immer im Radio Sport gehört. Deswegen war mir schon mit 10 Jahren klar, dass ich das machen möchte. Ich wollte Fußballreporterin im Radio werden. Und das war ja zu den Zeiten, als ich angefangen habe, eigentlich kein Thema. Da wurde es so angeguckt, so, was will die jetzt hier? Und deswegen sage ich immer, ja, man wollte mich nicht haben, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich es einfach cool fand und ich habe mich darauf konzentriert, was ich gerne mache und habe den anderen dann einfach gezeigt, hey, ich kann es auch.
Echt tolle Einstellung. Du warst ja eine der ersten Frauen, die über Männerfußball berichtet haben. Wie ist das heute? Fühlst du dich als eine von wenigen Frauen in einer männerdominierten Sportart oder hat sich da in den letzten Jahren einiges geändert?
Naja, wir sind mehr geworden, zum Glück. Es hat sich diesbezüglich doch einiges getan, auch wenn wir ja jetzt von einer Zeitspanne von 30 Jahren tatsächlich sprechen. Also es hat sich sehr, sehr viel getan. Am Anfang waren wir immer, sage ich so, ein paar versprengte Frauen, die sich an unterschiedlichen Stellen durchgesetzt haben. Man hat das in den 90ern, kannte man natürlich zum Beispiel Gabi Papenburg, die die Fußball-Bundesliga präsentiert hat, damals bei Sat.1. Man kannte Sabine Töpperwien, die im Radio beim WDR angefangen hat. Man kannte aber auch die Martina Knief, die beim Hessischen Rundfunk ist. Und ich, wir haben fast quasi zeitgleich angefangen, sie einen Ticken früher als ich. Aber so gesehen war Hessen Vorreiterland, was das Thema Frauen im Fußball im Radio angeht. Das würde ich mal so sagen, ja. Und das hat sich natürlich jetzt dann schon in den Jahren weiterentwickelt. Wir waren tatsächlich ja, man kann es so sagen, ich erschrecke mich da selber immer so bei, aber tatsächlich so ein bisschen Vorreiterinnen, die quasi den Frauen, die diesen Traum eigentlich auch hatten, nicht nur den Weg geebnet haben, sondern einfach gezeigt haben. Und darum ging es mir eigentlich schon immer von Anfang an. Leute, es geht. Es geht. Wenn ihr das so wollt, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr Spaß daran habt, bleibt bei eurem Traum und versucht ihn zu verwirklichen. Es geht nicht ohne Hürden. Das ist ganz klar, die habe ich auch alle erlebt. Die klassischen Probleme, die man als Frau in diesem Sportbereich eben immer wieder hat, dass die Männer denken und auch das so kommunizieren nach draußen, dass sie die Stärkeren, die Tolleren und die Größeren und die Besseren sind. Und ich, bei mir war es auch so, dass ich über Fachlichkeit natürlich punkten konnte musste auch, sonst wäre es nicht gegangen. Aber mir ist das nicht schwer gefallen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Man sagt das ja immer, wir Frauen müssen immer in so vielem immer so viel besser sein als die Männer. Das ist so. Aber mir ist es zum Glück nicht schwer gefallen. Es war einfach ein Teil dessen, wo ich gesagt habe, ja gut, da muss ich mich jetzt drauf einlassen, wenn ich das machen möchte. Und das war dann halt einfach auch so. Aber, und das ist jetzt zum Thema Entwicklung, das hat ein bisschen nachgelassen. Man hat irgendwann an vorderster Front erstmal im Fernsehen gesagt, ach, ist doch ganz schön, wenn man da mal eine Frau hat. Das haben viele erstmal als Kompliment empfunden. So, jetzt haben sie es entdeckt, ist aber auch ein Stück weit, und das sage ich auch in der Deutlichkeit, auch ein bisschen ins Negative dann irgendwann gekippt, weil dann Fernsehsender in bevorzugter Art und Weise dann jetzt müssen wir Frauen, jetzt müssen wir Frauen. Und dann wurde alles vor die Kamera gestellt. Und dann habe ich gesagt, naja, Leute, damit tut ihr den Frauen aber keinen Gefallen, weil die Quantität hilft nicht, um Frauen weiter zu positionieren in diesen Berufen und auch die Optionen, sondern du musst dann auch gucken nach der Qualität, weil das ist auch der Anspruch, den, ich sage das jetzt mal im Verbund, wir Frauen auch natürlich haben. Wir wollen ja nicht nur, weil wir schön mit den Augen klimpern können, dahingestellt werden oder ausgesucht werden, sondern weil wir was können. Und das war eine Zeit lang dann wiederum ein größeres Problem, dass dann nur dann danach gesucht wurde. Jetzt sind wir so allmählich an einem Punkt angelangt, wo wir Frauen zum Glück für die, nach Qualität ausgesucht werden, weil die haben wir sowieso das auch anerkannt wird. Allerdings ist dann auch die Tendenz, das merkt man auch, dass Frauen im Endeffekt gerne gesehen werden, falls du weißt, was ich damit meine. Im Fernsehen ist das natürlich eine etwas andere Art und Weise, aber wenn es um Posten geht, die tatsächlich in die Entscheiderebenen gehen, dann haben wir immer noch ein sehr, sehr großes Problem, weil da rücken die Jungs immer gerne noch zusammen und spielen ihre alten Spielchen, um das jetzt mal so zu formulieren. Bisschen böse, aber die Jungs wissen schon genau, was ich meine.
Hattest du denn irgendein Vorbild, wo du sagen würdest, das war so meine Inspiration und siehst du dich selbst als ein Vorbild für Frauen, die im Sport journalistisch tätig werden wollen?
Also tatsächlich hatte ich kein Vorbild, weil es gab zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, nicht so viel Vorbilder, sondern so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe es ja tatsächlich gemacht, weil ich es machen wollte und ich darauf überhaupt nicht so geachtet habe. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich bin jetzt eine Frau. Das war für mich selber überhaupt kein Thema, sondern es ging mir um die Sache. Und das ist auch bis heute so. Mir geht es immer um die Sache und mir geht es nicht um das Gendern oder allgemein. Es muss die Diversität, das war überhaupt nicht mein Thema, ganz im Gegenteil. Ich habe immer einfach gemacht und habe versucht zu überzeugen. Deswegen, ich hatte zu den Zeiten kein Vorbild und habe es auch da einfach trotzdem gemacht. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich heutzutage ein Vorbild bin, kann man über sich selber schlecht sagen. Vielleicht bin ich es. Ich hoffe es, dass ich es sein kann. Wir hatten vor einem Jahr hatten wir eine Podiumsdiskussion in Hanau, wo wir auch zu dem Thema gesprochen haben, Frauen im Sport. Da hatte ich die Pressesprecherin der A-Nationalmannschaft Franziska Wülle dabei. Ich hatte eine Profiboxerin aus Frankfurt, Bilgi, Panchorella ist, glaube ich, ist besser bekannt tatsächlich als ihr normaler Name, weil Panchorella ist ihr Kampfname, Panchorella 069. Die hatte ich dabei. Ich hatte eigentlich auch Juliane Kuhlmann, die Präsidentin des Landessportbunds, eingeladen, die tatsächlich leider dann krankheitsbedingt an dem Abend noch absagen musste. Nichtsdestotrotz hatte ich eine Kollegin dabei, die für Sportlerinnen und Sportler die finanziellen Hintergründe regelt. Isabel Fries, eine sehr angenehme Kollegin, die auch beim Thema Frauen eben ganz vorne mit dabei ist. Die möglicherweise neue Oberbürgermeisterin von Hanau, Isabel Hemsley, die war auch dabei, die ihrerseits im Sport auch quasi verwurzelt ist, weil sie Triathlon früher gemacht hat. Wir haben auf diesem Podium eben gesprochen über Frauen im Sport und da kam dann eben raus, weil ich tatsächlich da die Älteste in der Runde war, auch ich habe ja die Runde selber moderiert, aber da sagte dann die, sagten dann zwei, fingen dann an und dann wurde ich ganz rot, weil das ist mir ja auch unangenehm, aber die haben dann sich tatsächlich bei mir bedankt, dass ich diese Rolle übernommen habe, beziehungsweise diesen Weg gegangen bin und ja, das ist dann ganz nett, aber es ist immer blöd, wenn man über sich selber solche Sachen dann, du weißt, was ich meine.
Ja, dann wechseln wir zu den Sportlerinnen und Sportlern. Du hast ja schon in deiner journalistischen Laufbahn sehr große Sportlerinnen und Sportler interviewt. Wer hat dich da am meisten beeindruckt oder wo hast du am meisten mitgenommen?
Eigentlich nehme ich aus jedem Interview was mit, weil jeder Mensch ist ja anders. Ne? Es gibt keine Menschen zweimal. Und ich versuche auch in den Interviews, die ich führe, eigentlich immer so ein bisschen herauszuarbeiten, was ist das Besondere oder das Einzigartige an diesem jeweiligen einzelnen Menschen. Insofern kann man da gar nicht unbedingt sagen, so, boah, das ist es jetzt oder boah, die sind es jetzt. Dafür gibt es, ich könnte vielleicht sagen, um mal was ein Beispiel zu nehmen, was wo man ruft, man jetzt gar nicht unbedingt kommt. Eishockey, Ex-Eishockey-Nationalspieler Erich Kühnhagel. Den fand ich ganz, ganz großartig, wie er den Eishockeysport nach draußen verkaufen konnte. Mit dieser Ruhe auch, fand ich großartig. Das ist ein sehr altes Beispiel. Nehmen wir mal ein aktuelleres Beispiel. Ich habe jetzt gerade Rudi Völler interviewt, der ja zur Legende des Sports geehrt wurde. Der sagt tatsächlich allen Ernstes, mein Gott, ich habe doch hier keine Heldentaten vollbracht. Ich konnte nur nicht Nein sagen. Und ich sage dann zu ihm, also dass er mal Teamchef geworden ist, dass er jetzt DFB-Sportdirektor geworden ist. Und dann sage ich, ja, Moment mal, aber du hast dich doch Herausforderungen damit auch gestellt. Das ist es doch eigentlich. Aber das sieht er selber gar nicht so, ne? Und das ist einfach diese Bodenständigkeit bei einem so großen Star, der er ja nun mal ist, ein Menschenfänger, der die Menschen begeistern kann mit der Art und Weise, wie er ist. Ja, und das ist einfach auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt musst du natürlich kommen mit der Frage, wer sind die Frauen, die mich beeindruckt haben? Ich habe jetzt zwei Männer genannt, aber da ist zum Beispiel jemand wie Katharina Witt, die im Eiskunstlauf natürlich Grenzen verschoben hat und bis jetzt auch ja in ihrer Sportart einfach unerreicht ist. Es sind aber auch so Leute, die man vielleicht gar nicht so unbedingt auf dem Deckel hat. Eine Maike Freitag, die Schwimmerin hier war aus Hessen, die inzwischen im Ministerium in Wiesbaden arbeitet und die damals zu Olympia nach Atlanta geflogen ist, 1996, die für mich auch einen Karriereweg gezeichnet hat oder wo man gesehen hat, guck mal, sie ist eine Weltklasse-Schwimmerin. Sie war jetzt nicht diejenige, die sich überall präsentiert hat, die man jetzt sofort so auf den Deckel hat, aber die quasi nach ihrem Sport auch immer noch die Wege weitergegangen ist. Gilt übrigens auch für die Landessportbund-Vizepräsidentin Annika Mehlhorn natürlich, die aber natürlich in ihrer Disziplin noch eine größere Prominenz hatte als jetzt zum Beispiel eine Maike Freitag. Aber das sind so Frauen, wo ich immer sage, guck mal, die sind ihre Wege auch gegangen mit dem Sport, nach dem Sport und mit dem Sport bis zum heutigen Tage auch so verbandelt sind, dass sie, dass man merkt, dass das war nicht nur einfach eine Sportart, sondern das war das ganze Herz.
Gibt es denn eine Sportart, der du dich besonders verbunden fühlst? Du hast eben gesagt schon Fußball. Gibt es noch eine andere? Machst du selbst Vereinssport vielleicht oder nur am Mikro?
Nee, ich bin tatsächlich eine Tischtennisspielerin immer gewesen auch. Habe natürlich jetzt erschreckenderweise lange den Schläger nicht mehr in der Hand gehabt. tatsächlich aber letztes Jahr, als ich den Podcast, den FFH Sport Talk mit Timo Boll aufgezeichnet habe, war sogar der Bundestrainer vor Ort, Jörg Roßkopf. Ich durfte ein kurzes Duell mit Jörg Roßkopf spielen. Ich verrate nicht, wer gewonnen hat. Also Tischtennis ist ein Thema und ich tanze. Ich tanze sehr gerne und habe auch da jetzt witzigerweise, passt das ganz gut, letzte Woche ein Interview aufgezeichnet mit einem Tanzpaar aus Obertshausen, Aurelia und Heinz-Josef Bickers, die jetzt nochmal starten bei einer WM in Schladming und zum 10. Mal Weltmeister werden wollen im Standardtanzen.
Und wir haben jetzt eben schon viel über Männerfußball gesprochen. Wie siehst du persönlich denn die Entwicklung im Frauenfußball?
Boah, das ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe ja auch da angefangen mit der berühmt-berüchtigten und legendären Monika Stab, die ja damals Trainerin war von der SG Braunheim. So, das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Frauenfußball. Damals Billy Prinz, die ja bis zum heutigen Tage auch einen herausragenden Namen hat. Dann ging es weiter mit den Steffi Jones, Nia Künzers all diese großen Fußballnamen, die wir auch im Frauenfußball schon hatten. Es gab dann so ein bisschen so ein Loch und jetzt ist der Frauenfußball etwas geworden, der zum Glück immer mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es wird professioneller, es wird flächendeckender abgedeckt, man kann es im Fernsehen gucken und es ist eine Professionalisierung an vielen Stellen passiert, die dem Frauenfußball sehr, sehr gut tut, weil das steht ja auch ganz klar da, der Frauenfußball rockt und der funktioniert und das haben auch sehr viele Männer zum Glück inzwischen entdeckt, dass der auch teilweise so gesehen ein bisschen echter noch ist und genauso mitreißend eigentlich auch ist.
Was hat sich denn in deinen Augen so generell strukturell am Mikrofon im Sport geändert?
Du meinst jetzt, wenn ich zum Beispiel aktiv vor Ort arbeite?
Ja.
Strukturell hat sich geändert, dass die Technik viel kleiner und handlicher geworden ist, was ich als Frau natürlich wunderbar finde. Früher, wenn ich ins Stadion gegangen bin, ganz am Anfang, als ich für FFH als Reporterin unterwegs war, hatte ich für die Live-Übertragungen einen Koffer, der 12 Kilo gewogen hat. Und den musste ich irgendwelche Hühnerleitern hochhieven oder wahlweise kilometerweit durch irgendwelche Wälder und Waldwege schleppen von irgendwelchen Presseparkplätzen. Ich musste ihn auch einmal kilometerweit durch den Flughafen in Heathrow schleppen, weil ich damals als Reporterin in Wimbledon war, 2000. Das ist eine ganz große strukturelle Änderung, die passiert ist, weil heute habe ich so ein kleines Kästchen, was du gefühlt in die Handtasche packen kannst. Das ist für mich eine ganz große strukturelle Änderung, die auch echt sehr erleichternd ist. Ansonsten hat sich natürlich strukturell dahingehend viel gemacht, dass früher konnte ich über Fußballspiel oder Sportarten allgemein, wenn ich auf der Antenne live war, so viele Minuten, wie ich wollte, erzählen. Das geht heute natürlich leider nicht mehr. Ich habe angefangen mit 90-Minuten-Reportagen. Die gibt es heutzutage ja jetzt auch langsam wieder. Aber da müsste das Haus, für das du arbeitest, entsprechend Rechte bezahlen. Und das ist ja nicht nur im Fußball so. Das ist inzwischen ja auch in vielen anderen Sportarten so. Sodass man wirklich im Privatrundfunk, zu dem ich ja gehöre, lernt. Und das kann umgekehrt nicht schaden, die Dinge immer kurz auf den Punkt zu bringen. Mache ich jetzt zwar gerade nicht so, hier in unserem Podcast, aber hier haben wir ja auch ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn du mir sagst, mach 25 Sekunden, mache ich dir 25 Sekunden.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen in die Schnellfragerunde, weil das war schon eine perfekte Überleitung, finde ich.
Okay.
Bist du bereit? Profi oder Breitensport?
Breitensport.
Warum?
Breitensport ist wichtiger für uns alle, für die Gesellschaft. Für jeden Einzelnen ist der Breitensport das wichtigere Element. Im Breitensport hast du auch die Möglichkeit, noch mehr gestalten zu können, als du es im Profibereich kannst. Also auch da spreche ich wieder von jedem Einzelnen. Außerdem findest du im Breitensport die eigentlichen Helden des Sports.
Stadion oder Sofa?
Haha, Stadion.
Hörfunk oder Podcast?
Hahaha, gemeine, sehr gemeine Frage. In dem Fall gibt es für mich kein Entweder-Oder, sondern beides, weil beides geht auf die Ohren.
Gut. Berge oder Meer?
Sehr lustige Frage. Beides tatsächlich auch. Also ja, ich gehe gerne an den Strand walken, aber ich gucke mir auch gerne die Berge an. Höre den Unterschied.
Vor oder hinter der Kamera?
Oh, ich wollte immer hinter der Kamera sein. Deswegen bin ich auch nie zum Fernsehen gegangen, weil ich mit meiner Stimme eigentlich immer bekannt sein wollte. Aber durch Social Media ist es ja inzwischen so, dass ich mich auch tatsächlich immer mehr vor der Kamera wiederfinde. Ja, ist halt jetzt so.
Planen oder spontan entscheiden?
Als Sportchefin immer planen, aber spontan entscheiden musst du als Reporter sowieso immer. Deswegen brauchst du beides.
Gut, dankeschön. Jetzt kommen wir darauf zu sprechen. Du bist ja dem LSBH schon lange verbunden und als Mentorin tätig. Um was geht es in dem Mentoring? Du hast das in deiner Einleitung schon kurz gestreift. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen mehr ausführen.
Ja, also das Mentoring-Programm ist ja gerichtet an Frauen, die innerhalb des Landessportbunds sich in ihren jeweiligen Vereinen, ja, ich sag's jetzt mal etwas provokant, versuchen durchzusetzen, beziehungsweise die Skills zu bekommen, wie sie das am besten machen können. Und wir haben in den Jahren, in denen ich dabei war, festgestellt, dass tatsächlich ganz viele alte Vorurteile noch in den Vereinen tatsächlich vorherrschen. Also so frei nach dem Motto, ja, wir Männer können das besser, wir Männer machen den Vorsitz, weil ihr könnt es nicht, ihr habt Kinder und müsst am Herd stehen. Natürlich bewegt sich da auch viel, aber du merkst, ganz oft in den ländlichen Gegenden sind schon noch die alten Rollenbilder sehr vorhanden. Und es ist sehr, sehr wichtig. Wir Frauen haben bestimmte Arten, Themen anzugehen. Wir haben bestimmte Arten, Probleme zu bewältigen. Wir sprechen in der Regel über die Probleme, tun Männer ja nicht gerne so. Aber dir fehlt dann ganz oft die entsprechende Ansprechpartnerin, weil natürlich ein Mann immer die Dinge auch noch ein bisschen anders sieht. Und das haben wir jetzt in diesem Programm immer sehr intensiv getan. Wir hatten unterschiedliche Tage oder Seminare für die Frauen in der Gruppe. Und jede Frau hatte aber auch ihre eigene Mentorin. Wir waren immer quasi Tandems und ich hatte auch zwei Frauen, denen ich geholfen habe, in ihrer jeweiligen Position im Verein bzw. im Verband sich über diese Hürden hinwegsetzen zu können. Was kann man tun, wenn, ist ganz oft so die Frage gewesen. Wie kann ich mich verhalten, wenn das und das passiert? Wie könnte ich das aus einer anderen Sicht sehen? Weil wir Frauen sind schon so, wir wollen uns immer verbessern. Wir wollen immer gucken, dass wir Dinge noch intensiver umsetzen können, anders umsetzen können. Und manchmal ist das Problem, dass wir unsere andere Sicht, die wir haben, die eigentlich auch die bessere ist, nicht durchsetzen können. Gerade in diesen teilweise doch immer wieder verkrusteten Vereinsstrukturen. Und da haben wir oder da versuchen wir mit dem Mentoring-Programm die Frauen quasi zu ermächtigen oder ihnen Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie sie Dinge besser oder anders machen können, damit sie auch selber sich wohlfühlen, weil das ist ja auch immer das Problem. Du musst dich selber in deiner Rolle wohlfühlen können und diese Rolle so ausfüllen, dass sie auch effektiv ist. Und da, glaube ich, haben wir sehr, sehr viele Hilfestellungen in der Vergangenheit schon immer geben können. Und deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt, also das Mentoring-Programm insgesamt ist sehr, sehr wichtig, weil wir kommen jetzt langsam in eine Zeit, was gesellschaftlich, wirtschaftlich, weltpolitisch, wo wir die Tendenzen beobachten, dass es gerade wieder zurückgeht. Und wo Frauen dann eher sagen, ach nee, komm, dann kümmere ich mich jetzt doch lieber um die Kinder, weil mir wird das hier alles zu anstrengend. Oder sagen, ich komme doch eh nicht durch. Diese Tendenzen haben wir gerade auch, weil in der Wirtschaft ist ganz oft passiert. Es gibt gerade wieder neue Statistiken, dass jetzt in den Führungsebenen von DAX-Unternehmen, und zwar nicht nur in Deutschland, inzwischen doch eher die Tendenz wieder dahin geht, dann doch Männer in den entscheidenden Momenten auszusuchen. Und diese Tendenz, das ist fatal und frappant. Und das, da müssen wir dagegen steuern mit solchen Programmen, die eben der Landessportbund Hessen hat und die er weiter fördern sollte und müsste, ganz dringend, um eben gesellschaftlich dort auch nicht nur den Sport als solchen zu fördern, sondern eben die Frauen, die im Sport sich engagieren und agieren, weiter zu unterstützen, weil das ist notwendig, ja.
Hilft in deinen Augen da eine bessere Vernetzung genau zwischen solchen Frauen, die so Positionen anstreben oder etwas verändern wollen?
Vernetzung ist das A und O. Das ist ja das, wenn du alleine irgendwas versuchst zu bewegen, das funktioniert nicht. Du brauchst immer andere noch mit dazu, sei es die dir übergestellt sind als Führungskraft oder jemand, der dir hilft, der dich unterstützt im Team. Deswegen ist Vernetzung das A und O. Du brauchst immer wieder mal Events, wo du dich triffst, wo du dich untereinander austauschen kannst, wo aber auch klar ist, das und das ist der Fokus. Wir wollen uns genau darum kümmern. Also ich sage jetzt mal so, wir treffen uns jetzt nur mal, um ein bisschen zu quatschen. Das funktioniert eher weniger, wenn du neu in so einen Kreis reinkommst. Also gerade jetzt speziell auf Frauen bezogen, ne? Sondern wenn du einen gewissen Fokus hast und jemand sagt, okay, wir machen heute einen Workshop dazu, kommt doch vorbei, wir unterstützen euch dabei, funktioniert das eher, als wenn du sagst, wir laden jetzt mal zum Meeting ein und lasst uns mal austauschen. Das funktioniert nicht oder nicht so gut, sagen wir es mal so.
Gibt es deiner Meinung nach denn überhaupt Sportarten, wo das schon besser klappt mit der Gleichstellung?
Naja gut, es ist überall da, wo der Männersport den Frauensport überragt, ist es natürlich so. Wir hatten vorhin zwar das Beispiel Fußball, wo wir gesagt haben, die Frauen sind immer mehr im Kommen, aber de facto ist es ja so, das meiste Geld fließt bei den Männern und der Hauptfokus ist immer auf den Männern. Ich finde immer, dass in der Leichtathletik es scheinbar gleicher ist. Also da ist ein Olympiasieger und eine Olympiasiegerin hast du auf der gleichen Ebene. Von Euphorie, von Vermarktung, um jetzt mal das so zu sagen, von der Art und Weise, wie die Sportlerinnen und Sportler dargestellt werden. Das ist eigentlich eine Sportart, wo das in meinen Augen ganz gut funktioniert. Ja.
Wenn wir nach vorne schauen, was müsste sich in den nächsten 5 Jahren ändern, um eine echte Gleichstellung im Sport zu erreichen? Und ist das überhaupt wünschenswert für den Sport?
5 Jahre ist zu kurz. Das sage ich ganz klar. Also wenn ich überlege, wenn wir jetzt mal 5 Jahre zurückgehen, da war Pandemie 2020 in diesem kurzen Zeitraum ändert sich's nicht. Wir brauchen länger Zeit und das bedeutet auch, wir brauchen Durchhaltevermögen, alle miteinander. Und das ist eigentlich so das Problem, dass wir dieses Durchhaltevermögen schwierig kanalisiert kriegen, aber man muss eigentlich quasi immer nur den Staffelstab weitergeben. Also hier mach du weiter mit dem Thema und begeistere die Menschen davon, dass sie das auch machen und dann geht es auch. Ist die Gleichstellung auf Sicht machbar oder wünschenswert? Wünschenswert wäre es schon. Machbar wird schwer, realistisch betrachtet, aus meiner Perspektive, denke ich.
Denkst du, das ist auch manchmal so eine PR-Masche, so Gleichstellung, ja, als PR-Gag?
Ich weiß, was du meinst. Das ja, könnte an der einen oder anderen Stelle schon so sein. Ich erinnere mich an Zeiten, als, da komme ich jetzt wieder zum ZDF-Sportstudio und den Frauen, die gesehen werden. Da gab es mal die tatsächlich, wir suchen eine Frau fürs ZDF-Sportstudio. So, die wurde dann gesucht und zwar explizit nach draußen, weil ja es jetzt an der Zeit ist, dass mal eine Frau das Sportstudio wieder moderiert. Und dann hast du als Frau, die in diesem Job schon gearbeitet hat, hast du natürlich gesagt, sag mal, warum ist das nötig, dass man das jetzt so nach draußen trägt? Warum macht man es nicht eigentlich einfach? Und sitzt, sagt dann so, und jetzt ist hier eine Frau, das ist dann damals Katrin Müller-Hohenstein, die Kollegin vom ZDF geworden. Und warum muss man das so nach draußen so, warum macht man es nicht einfach? Das ist etwas, was mich eigentlich auch immer in den Jahren gestört hat. Da kommt ja immer gleich angehängt dann, brauchen wir eine Frauenquote? Nein, eigentlich brauchen wir, ich mag das nicht mit der Frauenquote. Allerdings ist es, weil ich habe es ja auch ohne Frauenquote geschafft und es gibt andere Frauen, die es auch ohne Frauenquote geschafft haben. Das sollte das Ziel sein, dass wir es ohne Frauenquote schaffen. Aber realistisch betrachtet, zu dem, was ich ja auch vorhin schon mal gesagt habe, dass wir im Moment wieder die Tendenzen in die andere Richtung leider so Stück für Stück kriegen, oder ich beobachte das so, braucht man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass wir das als PR-Strategie brauchen.
Man wertet die Position dann ja auch ab.
Richtig.
Wie gehst du als Journalistin selbst damit um, wenn du irgendwo Ungleichbehandlung erfährst?
Es so gesehen eine interessante Frage, weil tatsächlich habe ich so oft nicht erlebt. Das ist so, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe das nie so gesehen, dass da ein Unterschied ist. Ich bin jetzt eine Frau, habe ich nie so gesehen. War nie mein Thema eigentlich. Ich habe das einfach auch nicht als Thema im Endeffekt zugelassen. Und das haben die, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich in der Mehrheit auch gemerkt. Dass das nicht unbedingt das Thema war, worauf ich auch hinaus wollte. Oh, jetzt, ich bin eine Frau, hui, jetzt bin ich da, guck mal. Auch da wieder, ich habe es einfach gemacht, ohne den riesen Aufstand zu veranstalten, hey, ich bin die erste Frau. Auch als ich damals bei FFH 2006 als erste Frau dieses Spiel kommentierte, das war nicht das Thema. Das Thema war die Sache, nämlich der Sport.
Hast du denn einen Tipp, was kann jede Einzelne tun, um Gleichstellung im Sport voranzubringen? Jetzt ganz egal, ob das auf dem Spielfeld ist, in den Medien oder im Verein. Zum Beispiel ein Journalist, der eine recht frauendominierte Sportart kommentieren möchte?
Ja, das ist ja genau umgekehrt, gibt es das ja auch. Tatsächlich gibt es aber mehr Männer, die auch schon Frauensport kommentieren. Also das war schon natürlich immer so. Der Tipp ist einfach, fokussier dich auf das, was du im tiefsten Inneren wirklich machen möchtest. Und dann mach es und lass dich nicht davon abbringen, egal was für Hürden dir gegenüberstehen. Und ich hatte auch eine Menge Hürden. Es geht.
Vielen Dank, Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Das war die letzte Folge Sportgebabbel in diesem Jahr. Und wenn Sie künftig keine Folge mehr verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch auf Instagram oder allen gängigen Podcast-Anbietern. Wir hören uns im Jahr 2026. Bis bald.